Titel der Predigt heute. Ist ja wirklich nicht besonders lange, was ich da gemacht habe. Und zwar die Frage ist, zu Gottes Ruhe zu kommen, die ich mir gestellt habe. Wir haben in der Lesung schon gehört von Barbara, dass sie davon gesprochen hat, im Hebräerbrief oder aus dem Hebräerbrief gelesen hat, dass Gott seinem Volk eine Ruhe schenken möchte, das Volk aber das nicht haben wollte, diese Ruhe. Ja, was heißt es, zu Gottes Ruhe zu kommen? Das heißt doch, im Frieden zu leben, gelassen zu sein, frei von Sorgen, sich geliebt und angenommen fühlen, geborgen sein, Glückseligkeit, nicht in sich ruhen, sondern in Gott ruhen. Nachdem Mose ausgezogen ist, beziehungsweise in weiterer Folge Josua, gab es ein Versprechen in Josua 21,44, und zwar sprach der Herr, oder war der Zustand, und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er ihren Vätern geschworen hatte, und keiner ihrer Feinde widerstand ihnen, sondern alle ihre Feinde gab er in ihre Hände. Israel war ausgezogen aus Ägypten, in ein neues Land eingezogen. Es war ja nicht so, dass da niemand da war, sondern da waren 7 Völker, die größer und stärker waren als die Israeliten, die zuerst vertrieben werden mussten, besiegt werden mussten. Und Gott gab seinem Volk Ruhe, mitten in diesem Zustand. Die Zeit des Alten Testamentes. Für uns gilt das auch als Christen, wenn wir im Gehorsam Gottes sind, denn das gehört dazu. Hier steht nämlich auch, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und wandelt in allen seinen Wegen und seine Gebote haltet und ihm anhangt und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Das ist so eine Bedingung. Aber dann schafft Gott Ruhe. Ruhe gegenüber alle äußeren Einflüsse, die da sind. Trotzdem kommt es immer wieder zu dieser Unruhe, zu diesem Unfrieden. Bei Christen, bei Menschen, die Jesus nachfolgen. Und die Schuld liegt natürlich beim alten Ich, beim alten Ego, bei dieser selbstsüchtigen Natur, dieser Natur, die sich niemals zufrieden gibt, die immer mehr haben will, ein besseres Auto, ein größeres Haus, eine schönere Wohnung, ein besserer Urlaub, noch mehr Geld verdienen. Es ist wie ein Fass ohne Boden. Will immer und wird nie befriedigt. Die alte Natur. Jesus selbst gibt im Matthäus-Evangelium einen Hinweis. Er sagt, ihr sollt euch nicht sorgen und sagen, was werden wir morgen essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Du brauchst dich nicht zu kümmern, denn Gott weiß, dass du Bedürfnisse hast. Du hast das Bedürfnis zu essen, zu wohnen, dich zu kleiden und so weiter. Und Gott sorgt für dich. Ein Hinweis gibt uns auch der Apostel Paulus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 6 bis 8. Denn die Frömmigkeit ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Das heißt, dass da irgendwo einmal ein Frieden reinkommen kann. Durch Gott, durch die Nähe zu Jesus. Durch das, dass man sagt, okay, Jesus hat mich die letzten 10, 20 Jahre versorgt, warum soll er das nicht die nächste Zeit auch machen? Was bringt es, dass ich mich sorge? Muss ich wirklich jetzt etwas kaufen, weil momentan der Immobilienmarkt das hergibt? Muss es wirklich sein, dass ich so viel investiere in meine Rentenvorsorge, Altersvorsorge und dass ich mir darüber Gedanken mache? Muss ich mir wirklich sorgen um das Morgen und Übermorgen und was in 10 Jahren ist? Nein, Gott hat mich bis heute versorgt, er wird es auch morgen tun, aus Gottes Hand zu leben. Und das schafft Ruhe. Ruhe für die eigene Natur, Ruhe für die eigene Seele. Das heißt, das Ich muss sterben. Dieses selbstsüchtige Ich muss sterben. Und wie geht das? Unter das Joch Christi zu gehen. Das Joch, wir kennen das Bild des Jochs aus dem Alten Testament, aber auch Bauern vor 100 Jahren haben noch so gearbeitet, sind zwei Rinder, die gemeinsam gepflügt haben, die eingespannt sind. Und der eine Teil ist eben Jesus Christus und du sollst der zweite Teil dazu sein. Du sollst unter das Joch von Jesus gehen. Aber das Joch von Jesus, das Joch ist schon ein Symbol von Herrschaft, ist ganz klar. Es wird in der Bibel immer wieder bezeichnet als das. Ist ja nicht nur bei Jesus so. Ist eine Herrschaft, du ordnest dich einer Herrschaft unter. Dann verspricht Jesus aber und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und die Gegenstelle dazu findet man im 2. Korinther 6,14, wo Paulus sagt, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Das muss bewusst sein, dass wir in der Welt leben. Und dass wir natürlich nicht sagen können, die ganze Welt muss sich bekehren, sondern wir leben unter Ungläubigen. Wir als Gläubige, als Nachfolger Christi, sollen uns aber nicht dem Joch, also der Herrschaft, der Ungläubigen unterordnen. Und das merke ich in meinem Leben, wie wahnsinnig schwer mir das fällt. Allein in meinem Arbeitsleben, ich schaffe es manchmal nicht, mich da frei zu machen davon. Sondern bin bereitwillig und ordne mich dann unter und gehe dann bis aufs Letzte und über das Letzte noch drüber hinaus und komme dann drauf, dass am Ende habe ich auch nur 168 Stunden in der Woche zur Verfügung und so viel Zeit und Energie geht für diese Arbeit drauf, nur weil ich nicht die Entscheidung treffe, diesen Schritt zurückzumachen und mich Jesus unterzuordnen und nicht nur meinem Arbeitgeber. Leider würde ich da etwas Besseres verkünden und sagen, okay, ich bin hier so ein gutes Beispiel, bin ich aber nicht, sondern ich stehe da im Kampf und muss diesen Kampf genauso kämpfen. Aber es ist schon immer wieder mal gelungen und ich weiß, dass es eine Lösung gibt, dass es einen Ausweg da heraus gibt aus diesem Strudel. Das Versprechen, das Jesus eben gibt, ist, dass der Jünger Jesu immer wieder die Ruhe der Seele geschenkt bekommt. Das ist eine innere Sicherheit und Festigkeit allem Äußeren gegenüber. Diese Sicherheit entsteht eben durch die Nähe zu Gott. Das heißt nicht, dass das ein Mensch ist, der wenig zu tun hat oder wenig los ist. Das sind die Äußerlichkeiten. Aber in seinem Seelenleben, in seinem tiefsten Inneren ruht er, weil er sich geborgen fühlt bei Gott, weil er sich sicher ist in Gott. Weil er in der Zeit, in der Vergangenheit immer wieder erlebt hat, wie Gott ihm geholfen hat, wie Gott ihm das Nötige gegeben hat, wie er sich gesorgt hat und am Ende draufgekommen ist, dass diese Sorgen doch wieder umsonst waren, weil Gott wieder sein Versprechen gehalten hat. Ich habe vorhin noch mit Uli gesprochen, es ist so unmöglich zu glauben, wir müssen eigentlich unser Verstand ausschalten, dass die Welt erst 6000 Jahre alt ist, dass Israel durchs Meer durchgezogen ist mit 1,5 Millionen Menschen. Und dann ist das Meer wieder zusammen und die Ägypter sind ersoffen. Solche Geschichten, dass Israel 40 Jahre in der Wüste gelebt hat, wo es nichts zu essen und zu trinken gab. Wenn du glaubst, musst du den Verstand ausschalten. Es sind so viele Argumente da. Wer zu Gott kommen will, muss aber glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Das heißt, dein Glaube hat einen Lohn zur Folge. Du wirst belohnt von Gott für deinen Glauben. Im 9. Kapitel des Lukas-Evangeliums sagt Jesus, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will und wird es verlieren, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre doch sich selbst und nehme Schaden an sich selbst. Bauer hat eine bessere Übersetzung, aber manchmal ist die Luther schon ein bisschen komisch. Sich selbst verleugnen heißt Abschied nehmen von sich, Abschied nehmen vom eigenen Ich, Abschied nehmen vom Eigenwillen, Abschied nehmen von persönlichen Wünschen. Sein Kreuz auf sich nehmen ist ein Hinweis dafür, die Entscheidung, dieses Hinrichtungswerkzeug für sein eigenes Ich täglich auf sich zu nehmen. Und wenn Jesus sagt, folgt mir nach, dann heißt es, den Weg, den Jesus vorausgegangen ist, in seinen Fußstapfen nachzugehen. Johannesbrief sagt, wer sagt, dass er ihn kennt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Das heißt, den Weg gehen, den er gegangen ist. Da gibt es ein Paradoxum da drinnen. Da heißt es, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Das ist Paradox. Das heißt, der Weg oder jeder der beiden Wege führt den Menschen genau zum Gegenteil des Ziels, das er am Anfang verfolgt hat. Der eine will sein Leben haben und baut es auf und erfüllt es mit allem Möglichen und am Ende wartet auf ihn der Tod. Und ein anderer stirbt für Jesus, gibt sein Leben hin für Jesus und am Ende wartet auf ihn das Leben. Wahre Ruhe bedeutet Gemeinschaft mit Gott und setzt die Einhaltung seiner Ordnungen voraus. Also in einer Welt der Unruhe schafft sich Gott ein Volk, das zur Ruhe berufen ist. In einer Welt, in der es Krieg gibt, schafft sich Gott ein Volk, das zur Ruhe berufen ist. Eine Welt, in unserer Welt, wir danken ja Gott immer dafür, dass wir in Deutschland oder in Westeuropa so Frieden haben, dass es uns so gut geht, dass wir auch sozial abgesichert sind. Und das stimmt überhaupt nicht. Es ist so viel Unruhe da. Die Menschen fürchten sich, etwas zu essen. Die fürchten sich, an allen möglichen Krankheiten durch das Essen zu erkranken, weil sie das Falsche essen. Die fürchten sich vor einem finanziellen Kollaps, weil immer wieder Hartz IV und alles Mögliche ist da, an Drohungen, vor denen sich der Mensch täglich fürchtet, auch in unserer Gesellschaft. Aber wir sind zur Ruhe berufen, in Gott zu ruhen. Wenn Barbara heute gelesen hat von einer verwirkten Gottesruhe, kleine Verwechslung, Barbara hat heute Vormittag oder vorhin gerade gelesen von einer verwirkten Gottesruhe, der Hebräer 3 wird dann beklagt darüber, dass Gott beschreibt eben den Weg der Israeliten und dass sie die Ruhe bei ihm verloren haben, so verheißt er uns in Hebräer 4 doch noch einmal eine Ruhe. Und ich wollte das nochmal vorlesen. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu einer Ruhe kommen. Wir sollen mit Furcht darauf achten, dass keiner zurückbleibe. Da könnte man noch dazu sagen, Hebräer 3,13, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Das passt jetzt zusammen. Privatleben in der Gemeinde, dass man sagt, okay, das ist privat, dich geht das jetzt nichts an, was ich mache, ist problematisch, wenn man diese Bibelstelle liest. Denn wir sollen aufeinander aufpassen, wir sollen aufeinander achten, wir sollen einander ermahnen. Ich brauche genauso Ermahnung, weil ich weiß, dass von außen sieht man Dinge einfach besser. Und jeder von uns braucht Ermahnung von anderen Geschwistern, weil von außen Dinge besser gesehen werden. Wir sollen aufeinander aufpassen, denn die Sünde betrügt uns, dass nicht jemand verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Die Sünde betrügt sie, sie hält ja nicht das, was sie verspricht. Sie sagt, ja, sie ist so fein, so schön, so wunderbar. Und am Ende ist eben die große Verbitterung da über die Sünde. Eva war die Erste, die das gemerkt hat. Sie hat gesagt, die Schlange betrog mich, als sie zur Rede gestellt wurde. Denn es ist uns verkündigt wie jenen, aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat. Ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt fertig. Doch an dieser Stelle spricht er, da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind wegen des Ungehorsams, bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute und spricht nach so langer Zeit durch David, wie gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Das heißt, Gott gehorsam zu sein, Gott zu glauben, ist eine Bedingung, um zu dieser Ruhe zu kommen. Aber sie ist versprochen. Und du wirst dich, Entschuldigung, einen Dreck darum scheren, was da draußen los ist, weil du hast den Frieden mit Gott. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du zu dieser Ruhe kommst. Amen.